Liebe Gemeinde, wir wollen auf ein Wort Gottes hören, das wir an der Leinwand mitlesen können, in der Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, die Verse 6 bis 11. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten sie ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Soweit Gottes Wort aus der Apostelgeschichte. Liebe Gemeinde, lieber Gottesdienstbesucher, Christi Himmelfahrt ist ein Feiertag, der gestrichen ist. In Spanien, Gerhard. Genau, aber ihr seid hier in Spanien und ihr werdet vergeblich den roten Kringel im Kalender oder die rote Markierung suchen, die hier in Spanien für Feiertage steht. Christi Himmelfahrt ist hier kein Feiertag. So, als wäre Christus nie gen Himmel gefahren. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich werde nicht vergessen, wie ich einmal bei Gericht hier in Spanien als Zeuge aussagen musste. Ich hatte das noch nie gemacht. Wie wird das wohl sein? Wird er mich womöglich etwas fragen? Mein Spanisch ist so lala. Aber was ist, wenn er da einen Begriff gebraucht, vielleicht einen technischen, und ich verstehe ihn nicht? Was ist, wenn mir genau das Wort fehlen wird, was in meiner Antwort wichtig ist? So stand ich vor der Tür und wartete, bis sie aufgeht. Und dann ging die Tür auf. Señor, fast por favor. Das war ich. Dann ging ich rein und sehe auf beiden Seiten, da sitzen sie. Und ich musste nur eine Frage beantworten, ohne viel zu sagen. Und es reichte nur ein Ja. Ja, das kann ich bezeugen. Das konnte ich aus vollem Herzen sagen. Ich konnte das wahrheitsgemäß bezeugen, was dort von mir verlangt wurde. Jesus sagt: Ihr werdet meine Zeugen sein. Als Jesus von den Toten auferstanden war, da ist er noch einmal etwa 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen gewesen und hat über das geredet, was ihm immer besonders am Herzen lag. Das war nicht Fußball, nicht Politik, nicht die anderen Themen, die Männern manchmal so am Herzen liegen. Es war sein Thema. Sein Thema war das Reich Gottes. Und ich merke, bis heute ist dieses Thema brandaktuell geblieben. Reich Gottes, das klingt so ein bisschen, ja, das muss man erklären, auch heute, genau wie damals. Man könnte umschreiben: Was bedeutet es, Christ zu sein? Oder kleinen Kindern würde man sagen, es geht darum, wie wir in den Himmel kommen. Oder Menschen, die in der Nachfolge stehen, denen müsste man erklären, es geht eigentlich darum, wie ist ein Leben mit Jesus in der Nachfolge? Wie sieht das praktisch aus? Und denen, die auf dem Sterbebett liegen, den würde ich erklären, dass ihr lebt, dass du leben wirst, weil er lebt. Denn das Reich Gottes beginnt hier auf Erden und endet überhaupt nicht. Die Frage nach dem Wann ist eine politische Frage. Die Frage nach dem Wann stellt sich, wenn man vor allem in Israel ist. Wir hatten nicht die Chance, auf den Tempelberg zu kommen. Es passte zeitlich einfach nicht. Aber wir hatten sehr häufig einen ausgezeichneten Blick auf den Tempelberg. Und dieser Felsendom mit seiner goldenen Kuppel ist ja regelrecht ein Eyecatcher. Man kann gar nicht anders, als ihn zu sehen. Und alle, die da gewesen sind, die auf dem Ölberg gestanden haben, die mit dem Bus irgendwie dran vorbeigefahren sind, dieser überdimensionale Felsendom mit seiner Kuppel, er zieht das Auge regelrecht auf sich. Die Al-Aqsa-Moschee sieht man nicht so gut daneben. Aber diejenigen, die Gottes Wort lesen und verstehen, die stellen sich auch die Frage nach dem Wann wird der dritte Tempel dort stehen. Beide Gebäude müssten weg dafür. Irgendwie weg. Oder hat Gottes Wort das irgendwie anders gemeint mit dem Tempel? Ist es vielleicht kein Tempel aus Steinen? Wann ist Frieden im Nahen Osten? Wann endlich ist Frieden im Nahen Osten? Diese Frage stellen sich diejenigen, die darunter leiden. Wir haben nichts mitgekriegt von irgendwelchen Unruhen, als wir die 10 Tage dort waren. Gar nichts. Und doch merken wir im Gespräch mit den Leuten, diese Militärpräsenz, sie fällt schon auf. Und es ist auch nicht alltäglich, dass man so einen Panzer im Manöver sieht. Auf den Golanhöhen zum Beispiel. Die Jünger fragten ihren Herrn: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Das ist das alte Missverständnis. Da hat Jesus 40 Tage lang seine Jünger über das Reich Gottes belehrt und sie haben es nicht begriffen. Denn wenn Jesus vom Reich Gottes redet, dann meint er, wenn du Gottes Willen tust, wenn du dich bekehrst, wenn du nach seinen Anweisungen lebst, wenn du immer wieder zu deinem Herrn kommst und sagst: Herr, vergib mir meine Schuld. Wenn du als Kind Jesu lebst, in diesem Selbstbewusstsein, ich bin sein Kind, dann gehörst du dazu, zu Gottes Reich. Die Leute damals verstanden unter Reich Gottes immer so ein Staatswesen, so ein Gebilde mit Grenzen. Und sie hatten ganz bestimmte Vorstellungen, wie das sein müsste. Sie dachten an die Grenzen unter dem König David. In der guten alten Zeit. Die Grenzen waren nie wieder so weit und das Reich Israel war nie wieder so groß wie unter David. So sollte es idealerweise werden. Und darum fragten sie hier: wirst du jetzt das Reich Gottes wieder herstellen? Das Wieder macht klar, sie erwarten, dass es wieder so wird, wie es einmal war. Aber Jesus stellt nicht etwas her, was schon einmal da gewesen ist. Er stellt etwas auf die Beine, was noch nie da gewesen ist. Sein Reich ist etwas völlig Neues. Und die Liebe ist da die Regierungsform und die erste Bürgerpflicht. Wo gibt es das sonst noch in der Welt? Das Wort Liebe steht in keiner einzigen Verfassung, egal ob Demokratie oder Diktatur. Das Grundprinzip ist ja eigentlich überall das Gleiche. Nämlich die Gewalt. Diese Tage hörte ich es in den Tagesthemen. Manche von euch haben es auch verfolgt. Da sollte in Deutschland deutsches Recht umgesetzt werden. Es musste jemand abgeschoben werden, ein Flüchtling, der kein Asyl bekommen hat. Und er konnte nicht abgeschoben werden. Deutsches Recht war in diesem Moment nichts wert und die staatliche Gewalt versagte. Und Menschen sagten sich, kann das sein? Wo kommen wir hin, wenn das wieder passiert? Das Grundprinzip ist die staatliche Gewalt. Und da, wo sie nicht mehr greift, ist Demokratie in Gefahr. Denn ohne irgendeine Form von Recht und Gewalt kann kein Reich bestehen. Und kein Reich dieser Welt hat jemals verwirklicht oder nur behauptet, verwirklicht zu wollen oder zu können, was Jesus über das Reich Gottes sagt. Er sagt, es ist ein Reich ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Geschrei, ohne Schmerz und ohne Tod. Und wir fragen uns, wann, Herr, ist es soweit? Wir haben für die Kranken gebeten und einige in unserer Mitte haben wir. Karin läuft an Krücken, jemand hustet, andere sind krank in anderer Art und Weise. Wir merken, wann passiert denn das mit dem Reich Gottes? Denn das sind die Kennzeichen seines Reiches. Und die Antwort ist ganz klar, wenn es fertig ist. Denn mit Jesus hat das Reich Gottes angefangen und irgendwann ist es vollendet. Und darum fragen ihn seine Jünger, wann ist es soweit? Und Jesus weigert sich, die Frage nach dem Wann zu beantworten. Merken wir, wie er seine Jünger abblitzen lässt? Er sagt ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Mit anderen Worten, er sagt, es geht euch nichts an. Und solange bleibt Krankheit und Leid Teil unseres Lebens. Auf die Frage nach dem Wann lässt er seine Jünger abblitzen. Und bis heute ist es so geblieben. Wir erhalten eine Abfuhr, wenn wir nach dem Wann fragen. Denn die Bibel, die lässt sich nicht mit dem Rechenschieber lesen. Und diejenigen, die Fahrpläne für die Endzeit aufstellen, werden Schiffbruch erleiden. 1972, das ist schon ein paar Jahre her, ist ein dreibändiges Werk erschienen und wurde damals, ich habe es nachgelesen, ganz hoch gelobt, das mit dem Titel Heilsgeschichte in Zahlen. Das ist interessant, ne? Heilsgeschichte in Zahlen. Da wurde genau angegeben, was wann passiert. Zum Beispiel, am 16. Oktober 86, wo wart ihr am 16. Oktober 86? Lange her, ne? Aber da sollte die Schlacht in Harmagedon stattfinden. Sie hat nicht stattgefunden. Wir sind an diesem Tal vorbeigefahren. Und sogar unser Reiseleiter, der nicht im Sinne der Bibel gläubig ist, erwähnte, dass das Tal ist, ein riesiges Tal, wo diese Schlacht einmal stattfinden soll. Sie hat nicht stattgefunden am 16. Oktober. Und wir merken, Gott lässt nicht zu, dass wir ihm etwas vorrechnen und sagen, aber jetzt. Er macht da nicht mit. Er verweigert die Auskunft. Wir merken, er wird regelrecht grob zu seinen Jüngern. Das geht euch nichts an. Lasst mal die Finger davon. Das überlasst mal dem Allmächtigen selbst. Wer also so ein gewisses Interesse daran hat, herauszufinden, wann kommt das Ende, der bekommt keine Antwort. Und wer neugierig Gott in die Karten gucken will, wann kommt der jüngste Tag? Den lässt Jesus nicht in die Karten gucken. Und wer fanatisch die Gemüter aufheißt, wann geht's endlich los? Den lässt Jesus eiskalt auf Grund laufen. Und zwar nur aus dem einen Grund. Jesus will ja die Menschen nicht aufklären, wann das Reich Gottes kommt. Er will, dass jeder in das Reich Gottes hineinkommt. Und darum steht diese Einladung bis heute. Und diese Einladung muss jeder erhalten. Hauptsache ist, dass jeder überhaupt mal den Namen Jesu erfährt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Lieber Gottesdienstbesucher, wie ist das mit unserem Zeugnis in diesen Tagen? Als ich damals vor Gericht aussagen durfte, als Zeuge nämlich, da musste ich bezeugen, wovon ich überzeugt bin. Merkt ihr das Wortspiel? Und man hat mich vorher darauf hingewiesen, dass wenn ich nicht die Wahrheit sage, ich dafür rechtlich belangt werden kann. Ich war sehr froh, dass ich die Wahrheit sagen konnte und das bezeugen konnte, wofür ich da war. Bist du ein Zeuge Jesu? Bist du bereit, deinen Glauben zu bezeugen? Am letzten Dienstag, und Heidrun ist wieder zurück in Deutschland, haben wir über einen Text gesprochen, der ein bisschen schwierig war. Schwierig für uns, die wir nämlich keine Verfolgung erleiden, wie hier in Spanien. Wir nutzen hier eine Kirche mit zugehöriger Parkanlage, die uns nicht gehört. Und wir sind sogar willkommen, sie zu nutzen. Wir dürfen hier in Freiheit Gottesdienst feiern seit fast 20 Jahren, hier an der südlichen Costa Blanca. Und niemand hindert uns. Und wir haben aus 1. Petrus einen Abschnitt gelesen, wo Petrus schreibt, wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, wenn ihr in Anfechtungen geratet, jeglicher Art, dann wundert euch nicht darüber, so als würde etwas Außergewöhnliches geschehen. Es ist eher der Normalzustand. Und jemand sagte, wenn wir also keine Anfechtungen haben, dann passt ja irgendwas nicht. Was sollen wir jetzt tun? Die Anfechtung suchen? Ich denke, wir dürfen froh darüber sein, dass wir eine Zeit haben der Gnade, wo Gott uns Ruhe gibt, sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Das kann sich jederzeit ändern. Ich denke an einen Abend, wo wir einen Gottesdienst oder einen Vortrag mit einer messianischen Gemeinde dort in Israel hatten. Es war in der Nähe des See Genezareth. Und ich denke, es war der amtierende Pastor dieser Gemeinde, der berichtete, dass das im Moment auch für sie dort als messianische Juden relativ ruhig ist. Aber noch nicht lange her, als man ihnen die Reifen zerstochen und die Scheiben des Gemeindehauses eingeworfen hat. Und sie im Grunde versucht hat zu vertreiben, weil der Jeschua, der Jesus der Bibel, an den sie glauben, aus der Sicht der orthodoxen Juden eben nicht der Messias ist. Wann wirst du dein Reich aufrichten? Und die Antwort Jesus ist nicht, wann? Und er gibt ein Datum und eine Begebenheit an vielleicht, sondern er sagt, das weiß Gott allein, aber ihr werdet meine Zeugen sein. Lieber Gottesdienstbesucher, wer Jesus ablehnt, der geht verloren. Und wer ihn annimmt, der wird gerettet. Und wir haben alle diese Informationen schon x-mal bekommen. Aber es gibt außer uns noch Milliarden Menschen, die den Namen Jesus noch nie gehört haben. Und wir denken vielleicht, aber wie erreichen wir sie? Wir haben doch keine Chance, dahin zu gehen, wo Menschen diesen Namen noch nie gehört haben, wo Menschen das Evangelium noch nie gehört haben. Wisst ihr, dass um uns herum eine Menge Menschen sind, die genauso dazugehören, die wohl eine Bibel irgendwo im Schrank stehen haben, mit vielleicht mehr oder minder Staub drüber, vielleicht haben sie zu ihrer Hochzeit geschenkt bekommen oder sonst irgendwie. Aber was Evangelium ist, dass es ein Leben gibt, das sich lohnt mit Christus, das wollen sie nicht nur hören, sondern sie wollen es vorgelebt bekommen. Und darum sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist die Antwort Jesu auf die Frage der ersten Christen, ob er sein Reich aufrichten wird. Ihre Frage, wann geht's los, beantwortet er mit ihr. Geht los. Ihr werdet meine Zeugen sein, zu Jerusalem und in ganz Judäa. Merken wir, das ist die Gegend, wo sie lebten. Hier gilt es im engen Umkreis zuerst, die Menschen zu erreichen. Dann Samarien und dann bis an das Ende der Welt. Jesus sagt nicht, ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr werdet. Ihr könnt gar nicht anders. Ihr werdet meine Zeugen sein. Eine Feststellung, nicht ein Wunsch. Er erzählt nicht, wie er sich die Christen vorstellt, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Verlasst euch drauf. Zeuge sein heißt, Menschenscheu abzulegen. Bevor ich hier nach Spanien kam, habe ich mit jungen Leuten gearbeitet, in der Gemeinde, eine große Jugendgruppe. Und als ich in diese Arbeit gekommen bin, da dachte ich, bestimmt ist es leicht, unter jungen Leuten Zeugnis von Jesus zu geben. Die sind, junge Leute, sie sind noch unbelastet von den kirchlichen Traditionen. Sie haben noch keine negativen Erfahrungen mit Pfarrern und Gemeindegliedern gemacht, von denen es nachher häufig heißt, und der will Christ sein? Und dann hat man als Zeuge nämlich sofort verloren. Manche kommen sogar aus einem christlichen Elternhaus. Da ist es dann leicht, vom Glauben zu reden. Aber manche kennen den Unterschied zwischen Mose und Jesus nicht einmal. Und da ist es auch leicht, ihnen dann von Gottes Wort etwas weiterzugeben. Sonst ist das mit dem Zeugesein schon schwieriger. Jeder von uns, der schon einmal versucht hat, auf der Straße oder irgendwo die Botschaft weiterzugeben, der weiß, wie schwer das ist mit dem Zeugesein. Ich erinnere mich an einen Vortrag mit Film, den wir dort in Israel an so einer historischen Stätte gehört haben. Und ein Mann kam vorbei und sagte, das sind alles Märchen. Ich sagte ihm, es war ein Deutscher, er sprach Deutsch und murmelte das deutlich verständlich vor sich hin. Ich sagte ihm, ich glaube jedes Wort von dem. Er war sehr überrascht. Zeugnis geben, das läuft nicht so ganz von alleine. Das ist kein Selbstläufer. Und wenn Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, in Klammern, ihr könnt gar nicht anders, dann meint das nicht, dass das automatisch kommt, dass das irgendwie ein Automatismus ist, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr Kraft dazu bekommen werdet. Kraft, die wir brauchen. Kraft, ohne die es nicht geht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Wir gehen stramm auf Pfingsten zu und da werden wir diesen Geburtstag der Gemeinde auch hier mit einem Festgottesdienst feiern. Und mal sehen, ob die Stühle reichen für die Gottesdienstbesucher dann. Wir werden schon mittags mit einem gemeinsamen Essen beginnen, weil wir glauben, wir haben richtig Grund zu feiern. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werdet, der auf euch kommen wird. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Wir brauchen diese Stärkung immer wieder. Missionarisch tätig sein, Zeuge sein, das ist kein Wunschkonzert und auch keine Abenteuerveranstaltung. Und wenn es im Extremfall heißt, bis ans Ende der Erde zu gehen, dann ist viel mehr Kraft nötig, als nur so ein bisschen mal sehen, wie es läuft. Missionare, die buchstäblich in die letzten Winkel und auf die letzten Inseln unserer Welt gegangen sind, die, um anderen Menschen den Namen Jesu bekannt zu machen, die haben uns gezeigt, dass dieser Einsatz für Christus Leid, Tränen und Kämpfe kostet. Und wenn ich jetzt davon rede, dass wir bis ans Ende der Welt gehen müssen, dann denken viele von uns an die entlegenen Orte dieser Welt. Und ich sage euch, die entlegenen Orte dieser Welt sind in Deutschland. Es gibt in Kenia inzwischen deutlich mehr Christen als in Deutschland. Und ich ziehe vor jedem den Hut, der im Osten Deutschland eine Missionsarbeit beginnt. Das ist hartes Brot, was man dort isst. Aber auch für diese Menschen gilt, ihr werdet meine Zeugen sein. Zeuge sein heißt, den Nächsten zu lieben. Du kannst die Botschaft der Liebe Gottes nicht weitergeben, wenn sie nicht in deinem Herzen ihren festen Platz hat. Und ich spreche jetzt nicht in erster Linie von einer gefühlsmäßigen, einer emotionalen Liebe. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz, sie ist eine Liebe, die über den Willen funktioniert und über das Gefühl. Nur so kannst du diejenigen lieben, die die Scheiben einwerfen, die Reifen durchstechen und dir die Pest an den Hals wünschen. Zeuge sein heißt, den Nächsten zu lieben. Mit einem kleinen Beispiel will ich das illustrieren. Da ist ein Junge, nennen wir ihn Tobias. Er macht eine Freizeit mit. Wenn man ihn anschaut, dann sieht man mit ein bisschen Ahnung sofort, irgendwas stimmt nicht mit diesem Jungen. So wie er sitzt, so zusammengefaltet, den Kopf gebeugt immer, die Hände seitlich ans Gesicht gehoben. Nach dieser Vogelstrauß-Motto, so sieht mich keiner. Und wenn die ganze Gruppe auf der einen Seite sitzt und nach links schaut, dann sitzt er garantiert am Rand und schaut in die andere Richtung oder auf den Boden. Wenn die anderen rausgehen, verdrückt er sich in sein Zimmer, versteckt sich. Dass er so keine Freunde hat, versteht sich von selbst. Es ist ein Elend, ein Drama. Und man fragt sich, was ist los mit diesem Jungen? Niemand kommt an ihn ran. Keiner weiß, was ist da passiert in seiner Kindheit. Mitarbeiter von mir haben sich um ihn gekümmert. Und sie haben es so getan. Sie haben ihm einfach nur gezeigt, dass er wichtig ist. Dass er viel mehr ist als ein Niemand, als der er sich fühlt. Und sie haben ihm gezeigt, du bist auch Jesus wichtig. Die Beziehung, die Gott mit dir sucht, die er mit den Menschen sucht, ist eine persönliche. Er will dich. Und dann war es so faszinierend. Am letzten Tag bei der Abreise, da durfte Tobias etwas ganz Besonderes mitmachen. Er durfte mit einem der Mitarbeiter nach Hause fahren. Nun, der eigentliche Grund, das wussten nur wenige, war, dass seine Eltern ihn nicht abgeholt haben. Aber wir haben daraus etwas gemacht, dass wir gesagt haben, du bist etwas Besonderes. Du fährst mit uns nach Hause. Und plötzlich saß er ganz aufrecht da und lächelte und redete wie ein normales Kind und zeigte uns, was er sah, erklärte, wie und wo er wohnt. Sowas habe ich vorher noch nicht erlebt. Eine kleine Geste. Eigentlich haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Er muss ja irgendwie nach Hause kommen. Aber was ein bisschen Liebe bewirkt, einfach schön. Das heißt Zeuge sein. Nächstenliebe praktizieren, weil Jesus den anderen liebt. Weil Jesus nicht will, dass der andere verloren geht. Die Liebe Jesu ist Liebe einer ganz besonderen Qualität. Jesu Liebe ist Retterliebe. Sie wird nicht zulassen, dass jemand verloren geht, wenn es sich irgendwie ändern lässt. Zeuge sein, und damit möchte ich zum Schluss kommen und zum Abendmahl überleiten. Zeuge für Jesus sein heißt innerlich für ihn zu brennen. Und wenn es vorhin so klang, als ob allein eine willentliche Entscheidung reicht, um Zeuge für Jesus zu sein, dann möchte ich dem an dieser Stelle widersprechen und das ergänzen. Die deutsche Kirche, sie gehört in Sachen Mission zu den faulsten der ganzen Welt. Und dabei ist es die deutsche Kirche eines der reichsten der Welt. Aber wir haben die wenigsten Missionare. Von denen, ich glaube, es sind inzwischen rund 8 Milliarden Menschen, oder kann mich einer korrigieren, weit mehr als ein Drittel hat noch nie von Jesus gehört. Das ist nach 2000 Jahren Kirchengeschichte ein ziemlich klägliches Ergebnis. Jesus sagt, du wirst Zeuge sein, aber du musst es wollen. Es muss von innen kommen. Und jeder merkt den Unterschied, ob du ihn nur mit Argumenten überzeugen kannst oder ob es von innen kommt. Ob du ihm erzählst, was du erlebst Tag für Tag mit deinem Herrn. Ob du ihm deinen Glauben transparent machen kannst, so, dass es für deinen Nächsten interessant wird. Zeuge sein wird immer mit der persönlichen Überzeugung anfangen. Jesus sagt, und dann will ich meine Kraft in dich hineinlegen. Und dann wirst du über dich hinauswachsen. Und dann musst du dir keine Sorgen machen, ob du die richtigen Worte findest. Du wirst mein Zeuge sein, auf der ganzen Welt. Als wir am letzten Abend in Israel zusammensaßen und wir haben etwas Besonderes gemacht, wir sind nämlich raus auf die Straße gegangen. Und ich habe hier auch ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, denn so schön dieses Hotel war und zentral gelegen, der einzige Raum, den sie für Treffen anboten, war eine umgebaute Garage. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Am Abend vorher bin ich durch die Siedlung dort gegangen, durch das Stadtviertel mit einigen. Und wir trafen als erstes auf eine Gruppe aus Portugal. Eine große Gruppe. Und sie haben sich einfach dahingestellt und gesungen in ihrer Sprache und gebetet in allen möglichen Sprachen. Und wir gingen ein bisschen weiter und da stand wieder eine Gruppe, diesmal aus Korea. Und sie haben auch Vollgas gegeben. Und das war schön. Und wir haben miteinander gesungen. So dachte ich, wir werden das genauso machen. Wenn wir schon keinen Raum haben, das Wetter passt, wir gehen in diese Fußgängerzone und singen auf Deutsch. Mal sehen, was geht. Es ging. Es war schön. Später wollte ich wissen, was war. Und am Dienstag haben es einige gehört. Was war für dich das bewegendste Erlebnis bei so einer Reise im gelobten Land? Jemand sagte, das war der Besuch in diesem Gartengrab. Diesem Garten, der zu einer englischen Stiftung gehört, wo ein Grab, wie es damals genutzt wird, im Original zu sehen ist und wo überall so kleine Plätze, Open Air oder in kleinen Räumen eingerichtet sind, wo man miteinander Gottesdienst halten kann, Abendmahl feiern kann. Und dann der Blick auf diesen Felsen, wo man mit ein bisschen Fantasie einen Schädel erkennen kann. Dieser Ort ist ein ganz besonderer Ort. Hier, und ich erlebe das jedes Mal, wenn ich da bin, spürt man Gottes Gegenwart in besonderer Art und Weise. Mich hat dieser Ort auch am meisten berührt, vielleicht nach dem Besuch an der Klagemauer. Hier treffen sich Menschen unterschiedlichster Art und Weise, um miteinander Abendmahl zu feiern. Da sitzt eine Gruppe und sie teilen Brot und Wein. Und da sitzt eine andere und manchmal 10 auf einmal. So groß ist das Gelände. Und wir waren eine von diesen 10 Gruppen. Und wir haben miteinander darüber nachgedacht, dass wir hier auch Zeugnis geben. Mit unserer Präsenz, aber auch mit dieser Mahlfeier. Jesus sagt in dem Wort, das wir gleich aus dem 1. Korintherbrief lesen werden, dass ich immer vor der Mahlfeier lese, ihr werdet hören, wir bezeugen damit sein Leiden und Sterben, bis dass er kommt. Lieber Gottesdienstbesucher, bist du bereit, Zeuge zu sein? Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Und du wirst, wenn du willst. Möge Gott Gnade geben, dass dieser Text, dass diese Mahlfeier, ja, dass dieser Gottesdienst uns dazu bringt. Sagt ihr dazu Amen?
Amen?
Amen. Vater im Himmel, das kannst du nur, wenn du sein Kind bist. Wenn du das kannst, dann bist du herzlich willkommen, an den Tisch des Herrn zu treten. Jesus, Er nahm das Brot in die Hände, er brach es in Stücke, er gab es weiter mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Es ist ganz normales Brot und doch ist etwas sehr Besonderes. Es erinnert uns an den Leib Christi. Und mit jedem Bissen, den ich hier verteile und mit jedem Schluck Wein oder wir haben auch einen alkoholfreien Kelch, bitte gebt uns da ein Zeichen, wenn ihr das mögt, verkündigen wir das Leiden und Sterben und die Auferstehung unseres Herrn. Wenn du das willst und kannst, dann darf ich dich bitten, dazu aufzustehen. Du bist herzlich willkommen bei dieser Mahlfeier. Der Herr segne euch. Sein Leib für dich gebrochen, Gott. Sein Leib für dich gebrochen, Gott. Sein Leib für dich gebrochen, Peter. Sein Leib für dich gebrochen. Sein Leib für sie gebrochen. Sein Leib für dich gebrochen, Werner. Sein Leib für euch gebrochen. Sein Leib für euch gebrochen. Sein Leib für sie gebrochen. Sein Leib für euch gebrochen. Sein Leib für sich gebrochen. Sein Leib für sie gebrochen. Sein Leib für euch gebrochen. Eva, sein Leib für dich gebrochen. Sein Leib für dich gebrochen, Jasmin. Sein Leib für dich gebrochen. Sein Leib für euch gebrochen. Thank you. Jesus nahm nach dem Brot den Kelch in die Hände und gab ihn weiter mit den Worten: Das ist der neue Bund in meinem Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut zu meinem Gedächtnis. Sein Blut für uns vergossen. Sein Blut ist für dich vergossen, Robert. Liebe Gemeinde, lass uns diesen Gottesdienst abschließen mit dem Lied, das nie so gut passt wie bei nach einer Abendmahlsfeier. Unter der Nummer 30 singen wir, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt.
Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn.
Und der Friede Gottes, der größer ist, als unser Denken erfassen kann, sein Friede bewahre euch, eure Gedanken, eure Seele und eure Gesundheit. Wo immer ihr lebt und seid, ob ihr Erfolg habt oder versagt, Der Friede des Herrn sei mit euch. Amen. Amen. Mit diesem Segenswort wünsche ich euch allen eine gesegnete Woche. Und der Herr sei mit euch, bis wir uns wiedersehen. Nehmt noch einen Augenblick Platz, denn so klingt dieser Gottesdienst aus, wie er begann mit einem Postludium.